Herzlich willkommen jetzt zu der letzten Veranstaltung auf dieser Bühne heute. Ich möchte zuerst die drei Sprecher heute Abend vorstellen. Die Sprecherin Sabrina David. Sie hat eine Kommunikationsagentur Text und Raum gegründet, wo sie versucht, neue Erzählformen und wertorientierte Kommunikationsstrategien für Unternehmen umzusetzen und verfasste mit anderen Autoren das Slow Media Manifest. Dazu Jörg Braun. Er ist netzpolitischer Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten Petra Sitte und dazu Max Winde, Begründer des Märchenstunde-Podcasts. Mitbegründer, tut mir leid. So. Und dann übergebe ich euch auch gleich das Wort. Ja.
Ja, ganz herzlich willkommen hier in unserer Gruselhöhle. Also wir haben uns das etwas dunkler und schummriger vorgestellt. Jetzt sind wir hier ganz hell. Ihr müsst es euch also dunkel vorstellen, ungefähr so wie die Toiletten. Die haben schwarze Wände und Schiefertafeln. Ja, Splatter in der Spinnstube. Es geht um Märchen. Es wird um Filterprozesse, Zensur und Blut gehen. Und meine Kollegen sind ja schon vorgestellt, die beiden machen ja auch seit Jahren schon die legendäre Märchenstunde, in der regelmäßig über Märchen, die werden vorgelesen und es wird ausgelegt. Das wird der zweite Teil unseres Splatter-Panels sein. Der erste Teil wird ein bisschen eine Einordnung sein, das mache ich. Und zwar die Grundfrage, die sich stellt, nämlich bei Volksmärchen, ist, was ist ein Werk? Also das ist jetzt auch der Anlass, weshalb wir das jetzt in diesem Jahr bei der Republika machen. Vor genau 200 Jahren haben die Gebrüder Grimm die erste Auflage der Märchensammlung herausgegeben, also 1812. Das ist jetzt das Faksimile des Handexemplars. Also das heißt, das ist das Exemplar, was bei den Grimms zu Hause auf dem Schreibtisch oder in der Bibliothek lag. Wir sehen daran, das ist inzwischen Weltdokumentenerbe geworden, 2006. Und die Grimms Märchen, also die Märchensammlung der Grimms, ist mit der Lutherbibel das meist übersetzte und verbreitete deutsche Werk. Es handelt sich also um das deutsche Urwerk. Und wir werden im Verlauf zeigen, dass es eigentlich gar nicht urdeutsch ist und dass es auch vielleicht gar nicht so ein strikt umrissenes Werk ist, was zwischen zwei Buchdeckel passt. Die Frage ist nämlich, wer schafft alles an so einem Werk mit? Also man sieht es zum Beispiel an den handschriftlichen Notizen, das ist auch das, was dieses Dokument so wertvoll macht, dass die Autoren, wobei die Grimms in dem Fall ja keine Autoren sind, sondern Sammler, da Notizen machen und sie haben sehr viele Anstreichungen Notizen gemacht, weil sie nämlich bestimmte Märchen aussortiert haben, verändert und erzählt Zusammenhänge, die ihnen nachher erst aufgefallen sind, in den weiteren Auflagen verändert haben. Also die Tatsache, dass da so viele Anstreichungen sind, heißt schon, selbst wenn ein Werk zwischen zwei Buchdeckeln ist, ist es noch längst nicht statisch. Ja, dann haben wir hier die Herren Grimm, so kennt man sie meistens, das ist eine Zeichnung der Brüder. Es gab ja 5 Brüder Grimm und Jakob und Wilhelm haben die Märchen gesammelt und ihr Bruder Ludwig Emil hat sie gezeichnet, wobei das jetzt eine Zeichnung von 1843 ist. Da waren die schon 60-jährig. Als sie die Märchen gesammelt haben, waren die Anfang 20, ganz jung. Und ganz wichtig, dass die Grimms keine Autoren sind, sondern sie wollten das mündliche Kulturgut sammeln und dokumentieren. Und dann sind sie also ausgeschwärmt und haben Rundmails geschrieben sozusagen und haben gesagt, hier, wir suchen Volksmärchen und es soll alles möglichst volksnah sein, her damit, wir sammeln das. Also die Grimms haben die Märchen nicht geschrieben, sind also nicht die Autoren, obwohl die bei Amazon unter Autoren gelistet sind, das ist falsch. So, das sind jetzt eine Auswahl der Märchenbeiträger. Insgesamt spricht man so von ungefähr 25, von denen man weiß, dass die Märchen beigetragen haben. Also es ist eine Art schriftliche Aggregierung von mündlichem Kulturgut gewesen. Die waren querbeet, entweder sie stammten wirklich, wie man so von der traditionellen Märchenfrau meint, aus dem eher einfachen Volk wie Dorothea Fiehmann, wir sehen sie in der Mitte, oder Marie Hassenpflug oder ihre Schwester Amalia Hassenpflug oder auch Otto Runge, der ein Maler der Romantik war, die Schwester von Clemens Brentano oder auch August von Haxthausen. August von Haxthausen passt vom Namen schon gut zum Thema. Jetzt ist die Frage, wie sind die überhaupt zu den Märchen gekommen? Und das ist so, dass sie das auch entweder sich selber gehört haben, noch selber aus Kindheitserinnerungen zusammengeklaubt haben oder womit man schon den ersten Filterprozess hat, weil nicht jeder erinnert sich an jede Geschichte, die er mal gehört hat, sondern es ist immer sozusagen durch die individuelle Person gefiltert. Oder August von Haxthausen, das war ein Freiherr, der hat dann seinen Kutscher und seine Gänsemagd zu sich bestellt und hat gesagt, so, jetzt erzähl mal was, ich will das aufschreiben. Und dann kann man sich denken, dass sie wahrscheinlich jetzt auch nicht die zotigsten Märchen erzählt haben. Und ja, das sind also diese Filterprozesse vor dem Druck. Und die Grimms haben natürlich dann auch in der Auswahl, was sie sortiert haben, nochmal gefiltert. Also sie hatten natürlich schon eine Vorstellung im Kopf, wie das deutsche Volksmärchen auszusehen hat. Und Dorothea Fiehmann zum Beispiel, ganz viele haben einen hugonottischen Hintergrund, also so ganz astrein ist es mit dem urdeutschen Hintergrund sowieso nicht gewesen. Außerdem musste das ja auch so ein bisschen ins Biedermeier passen. Und ja, die Situation muss man sich jetzt so vorstellen, das ist ein Gemälde von Louis Katzenstein, das gibt es in mehreren Varianten, ich zeige dir jetzt mal durch bis zu meiner Lieblingsvariante und zwar diese hier, da sieht man die Dorothea Fiehmann, das ist die Märchenbeiträgerin, die jetzt wie so eine Art Medium fungiert, durch die Volkes Stimme spricht, also das kollektive Volksgut spricht durch die Märchenerzählerin. Und die Brüder Grimm sitzen da und schreiben das auf. Also man sieht den einen mit dem Notizheft und man sieht da genau, wie mündliches, kollektives Kulturgut in die Schriftform überführt wird. Historisch korrekt ist es so nicht, weil die Dorothea Fiehmann immer zu den Grimms nach Hause gekommen ist und hat da auch Kaffee, ein Glas Wein und Kaffee mit Silberlöffel bekommen, was sie wohl ganz stolz gemacht hat. Und ein anderer Märchenbeiträger, das war ein pensionierter Dragonermeister, der hat abgelegte Beinkleider bekommen. Also das war Naturalienhandel, Kaffee und abgelegte Beinkleider gegen Geschichte. Und was wir aber auch sehen, ist an diesem Setting, auch wenn das jetzt nicht historisch richtig ist, ist trotzdem dieses Setting, an dem Märchen erzählt und weiter tradiert worden sind, nämlich die Spinnstuben. Also es ist so häusliches, handwerkliches Umfeld, wo die Dame hat auch in der Version vorher hat sie Strickzeug in der Hand, da auch. Also man sieht dieses das Spinnrad, das ist auch, wo mehrere Generationen zusammenkommen und die Leute sich langweilen durch eintönige Arbeit und sich gruselige Geschichten erzählen. Weil nämlich Kindermärchen war das nicht von Anfang an. Also das sind eigentlich erst Grimms gewesen, die gesagt haben, es sind Kinder- und Hausmärchen. Und so kam es auch zu der ersten Auflage. Also vielleicht noch kurz, sehe ich jetzt hier. Das ist, wenn man die beiden gegenüberstellt, sieht man, dass da das mündliche Kulturgut noch erzählt wird und in Schriftform gehalten. Und bei dem Stich hier sieht man, dass es inzwischen das Erzählen zu einem Vorlesen geworden ist. Also so eine kulturhistorische Entwicklung. Ja, die Grimms, die haben also dann 1812 ihre erste Auflage gemacht und haben da noch ziemlich originalgetreu von diesen mündlichen Quellen die Sachen abgeschrieben. Das hat jetzt nicht jedem gefallen, also zum Beispiel Clemens Brentano, der hat sich da ziemlich drüber echauffiert, dass das so originalgetreu ist und er fand das liederlich und lumpicht und versudelt. Und so kommt es in der Erstauflage, manche Märchen drin sind, die in den weiteren Auflagen rausgefallen sind, aus verschiedenen Gründen. Zum Teil haben sie bessere Versionen derselben Motive gefunden, zum Teil, weil sie anstößig und obszön waren und zum Teil, weil sie auch etwas blutig waren. Und ich würde sagen, da kommen wir vielleicht zu dem zweiten Teil. Wir haben nämlich aus der Erstauflage Märchen gesucht, die besonders gruselig und splatterig sind und es wird blutig werden und wir werden die vorlesen und meine Kollegen verschlucken sich Alles klar? Erschreckt nicht, das ist alles Absicht. Also es wird blutig werden. Das sind Märchen, die wir vorlesen werden, die aufgrund ihres Nichtpassens in die biedermeierliche Wohnstube herausgeflogen sind. Ja, fangen wir doch mal an, oder? Ach ja, genau, wir haben hier ein bisschen Blutwurst und ein bisschen Fingerfood für euch. Moment, wo ist das? Ah ja.
Zack.
Willst du jemand vom Boden?
Nein. Wir geben die Schälchen vielleicht rum, oder?
Wer will das noch?
So, bitte.
So, ja. Das mit dem Blut hätte ich mir etwas effektvoller vorgestellt, muss ich sagen. Obwohl, das sieht ja schon ganz geil aus. Soll ich mal anfangen?
Ja, vielleicht zum... Wir werden jetzt die zwei oder drei ausgesuchte Märchen vorlesen. Und ihr seid herzlich willkommen, da zu unterbrechen, Fragen zu stellen oder Ergänzungen zu machen. Meine Kollegen sehen etwas derangiert aus. Wer liest denn?
Ich.
Ah ja, okay.
Ich fang an.
Mikrostop. Moment.
Genau, also wer die... Wesentlich lauter. Können wir das vielleicht noch ein bisschen lauter machen, das andere? Das muss da jetzt an sein. Wer die Märchenstunde vielleicht nicht kennt, Björn und ich, wir setzen uns zusammen, fangen an, irgendwelche Märchen vorzulesen und sind dann meistens erschüttert, was diese Märchenkultur hergibt. Sabri hat das ja schon ein bisschen angedeutet. Darum lesen wir jetzt die Schwiegermutter und wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das die erste Auflage, die es gab von diesem Märchen, also mit diesen eher zotigen Originalausgaben.
Ja, genau. Also die gibt es in den weiteren Auflagen, ist das Märchen ganz rausgefallen. Also gibt es auch nicht in der entschärften Version, sondern gar nicht.
Okay, dann fange ich mal an.
Entschuldigung. Max?
Ja?
Also vielleicht nochmal für alle, die die Märchenstunde nicht kennen. Das Prinzip ist, einer versucht, das Märchen vorzulesen und die anderen kommentieren.
So wie jetzt.
Genau. Und normalerweise dauert es 3 Stunden und nach uns ist kein Programm. Also seid gespannt.
Die Schwiegermutter.
Also unterbrechen heißt, dass wenn der eine liest, dass der andere dann unterbricht, nur dass das alle verstanden haben. Aber natürlich nur, wenn es Sinn macht. Die Schwiegermutter. Wir dachten, da kann jeder, das ist anschlussfähig für den Alltag von jedem, oder?
Ja. Gut. Ihr könnt auch reinquatschen, wenn ihr wollt. Also wir wollten das so ein bisschen interaktiv gestalten. Das Problem ist, dass, also zumindest ich sehe nur die Hälfte von euch, weil mich dieser Beamer so ein bisschen erwischt. Und bevor Max loslegt, wir haben auch noch eine kleine Untermalung für euch.
Ja, genau. Wir haben auch kein Saalmikro, also dann vielleicht nach vorne kommen oder reinschreien.
Jetzt noch die ganzen AGBs durchlesen, wie sonst immer.
So. Vielleicht ein bisschen musikalische Untermalung.
Die Schwiegermutter. Es war ein König und eine Königin, die hatten eine bitterböse Schwiegermutter. Einmal zog der König ins Feld, da ließ die alte Königin ihre Schwieger?
Nein, wahrscheinlich die Schwiegerkinder.
Ihre Schwieger unten in einen dumpfigen Keller einsperren.
Deshalb wollten wir im Dunkeln lesen, also bitte stellt euch jetzt diesen Keller vor.
Ein bisschen kälter, das ist auch, glaube ich, ganz angenehm.
Und so
ein bisschen
feucht kälter an den Wänden und so.
Und Wasser und frische Luft. Nee, stickige Luft.
Nein, muffige Luft.
Kalte Luft.
Genau.
Und ihre 2 Söhnlein zu ihr. Eines Tages nun sprach sie zu sich selbst: Ich hätte so Lust, das eine von den Kindern zu essen.
Ja, habe ich doch gesagt, anschlussfähig für jeden von euch, ne?
Rief ihren Koch und hieß ihn hinuntersteigen, das eine Söhnlein zu nehmen, zu schlachten und zuzurichten. Das ist so der Standard eigentlich in so einem Märchen.
Zurichten finde ich gut eigentlich. Ja. Zurichten hat sowas von, Also doppeldeutig in dem Sinne, oder?
Normalerweise sind da noch Rezepttipps dabei.
Du bist auch ganz schön zugerichtet, Max, gerade.
Mit was für einer Brühe?
Was? Mal kurz den Etymologen raushängen lassen. Mein Zurichten hier eigentlich, Entschuldigung, also anrichten, also dass dann diese jungen Braten dann hübsch gespickt mit Aspik irgendwie auf Tellern reingereicht wird, oder heißt es irgendwie, den ordentlich zu zerfleddern?
Also da der
Sind Koch Sprachwissenschaftler anwesend?
Das heißt zubereiten, würde ich sagen.
Ah, zubereiten, ja klar.
Da die einzige Rückfrage des Kochs ist, mit was für einer Brühe, fragte der Koch. Und die Antwort, mit einer braunen, sprach die alte Königin.
Naja, braune Bratensoße finde ich irgendwie sinnvoll, ja.
Ich weiß nicht. Aber es ist
ja, hättest du jetzt eine helle Sahnesoße zu dem Kind gemacht, oder?
Ich weiß nicht, ist Mensch eher so Vogel oder wild?
Die Frage ist, ob Menschenfleisch helles oder dunkles Fleisch ist, ne? Tastes like chicken.
Wir haben Experten. Ich dachte, wir sollen
Anthropophagie. Genau, Anthropophagie ist natürlich.
So, da ging der Koch also in den Keller und sprach: Ach, Frau Königin, die alte Frau Königin will haben, ich soll heute Abend euren einen Sohn schlachten und kochen. Da war die junge Königin.
Ah, jetzt wird auch klar, was wohl mit den Schwiegern gemeint ist. Also die
Schwiegertochter?
Die Schwiegertochter und ihre Kinder. Also die Mutter des Königs will ihre Enkelkinder essen.
Ja.
Und eingesperrt sind aber alle, die nicht mit ihr blutsverwandt sind. Also das heißt, sie isst keine Blutsverwandten, sondern nur zugeheiratetes Fleisch.
Ja, dann ist ja alles okay.
Das ist politisch korrekte Anthropophagie wahrscheinlich.
Wie heißt das, wenn man das Fleisch aus der eigenen Familie isst? Ist das so Inzessen oder?
Inzessen. Ja, Inzessen. Inzessen, genau. Guter Vorschlag.
Ja, und das war zu Hause, nicht auf dem Feld, wo der König war.
Und nur im Keller.
Ach ja. Blablabla, ach, da war ich, ja genau. Ach, Frau Königin, die alte Frau Königin will haben, ich soll heute Abend euren einen Sohn schlachten und kochen. Da war die junge Königin herzlich betrübt und sagte: Ach, wollen wir nicht ein Schweinchen nehmen? Das koch doch so, wie sie es haben will, und sprich, es wäre mein Kind gewesen. Das klingt jetzt nicht so doof.
Das ist ja ganz oft im Märchen. Es fehlt eine Unterbrechung, deswegen muss ich jetzt einfach irgendwas sagen. Dass es einen Bösen gibt, der jemand Unschuldigen schlachten oder ihm Böse tun will. Und es gibt immer einen, meistens einen Bediensteten, der dann ein weiches Herz hat. Ist das nicht bei Moses auch so mit dem Körbchen und so?
Das gibt es öfters mal, ja. Jetzt fällt mir natürlich prompt keins ein, aber wir als Märchenexperten sagen, ja, du hast recht.
Schneewittchen auch. Schneewittchen, ja, letztlich.
Stimmt, Schneewittchen.
Also auch in
der Jäger.
Genau. Und bei Hänsel und Gretel gibt es zwar den Bediensteten nicht, aber auch da gibt es die Böse, die schlachten will und dann den Trick, sie eben mit so einem Substitut irgendwie reinzulegen.
Substitut, wie heißt denn das? Analogkäse? Das ist ein Analogmensch. Das Schwein als Analogmensch.
Übrigens hatten wir das neulich bei Schneewittchen, da ist es ja in den späteren Auflagen immer die böse Schwiegermutter, die das Kind umbringen möchte. In der Originalausgabe ist es eigentlich immer die eigene Mutter. Wirklich, fast ohne Ausnahme. Dann haben die Grimms dann, also dieser schlimme Schwiegermutter, das Bild des schlimmen Schwiegermutter ist wirklich auf die Grimms zurückzuführen. Das ist,
also nicht, wir lesen ja gerade das.
Aber jetzt ist es wirklich mal die Schwiegermutter, das stimmt.
Empirische Evidenz. Herzlichen Dank. Schön, dass wir Kulturwissenschaftler im Publikum haben. Was ich ganz spannend finde, ist, dass hier das Schwein der Menschsubstitut ist. Das haben wir heute ja auch wieder. Also künstliche Organe werden ja zusehend an Schweinen gezüchtet. Also da will man zwar dann Menschen helfen, also sozusagen das Ganze ins Positive gewendet, aber...
Ja, hast du dir das vorher überlegt? Das ist ja...
Nein, das ist mir gerade eingefallen. Spontan? Ja.
Ich habe noch Blut im Mund. So, also der Plan war geschmiedet. Das Schweinchen wird jetzt geschlachtet anstelle des Kindes. Der Koch tat so und trug das Schweinchen in brauner Brühe auf. Da wäre das Kind. Und sie aß es auf mit großem Appetit. Bald darauf dachte die Alte, das Kinderfleisch hat mir so zart geschmeckt. Du willst das zweite auch essen.
Spanferkel.
Rief den Koch und hieß ihn in den Keller gehen und den zweiten Sohn schlachten. Koch hat natürlich wieder nur eine Frage. Mit was für einer Brühe soll ich ihn kochen?
Ich bin etwas irritiert, dass, ich meine, die meisten Märchen kommen ja so aus dem Nordhessischen. Da kamen die Grimms ja her. Aber dass er über Brühe redet und nicht über Soße.
Das stimmt.
Es gibt aber eine Variante, eine andere, da ist es Soße. Im Anhang steht das.
Kinder mit Soße, das waren noch keine Barbaren.
Stimmt überein mit dem Kochen. Also ich habe auch eine Version gelesen mit Soße. Es gibt auch eine Soßenversion.
Mit was für einer Brühe soll ich ihn kochen? Ei, mit einer weißen, sprach die alte Königin. Ein bisschen Abwechslung, das ist ja...
Ja, Abwechslung, es ist eine Gourmandise, sag mal, eine Gourmetin oder so. Ne?
Die Frage wäre, nee, sind beide Söhne, ne?
Sind beide Söhne, ja.
Also wir haben da jetzt kein Gender Gap, was die Soße angeht.
Kein Sexismus bei der Essenswahl. Der Koch ging hinunter und sagte...
Ja, genau, das wäre schön, sonst in so einer babyhellblauen Soße oder in einer rosa Soße. Entzückend mit einem Hauch von rote Beete oder so, oder?
Preiselbeeren.
Preiselbeeren würden sich ja auch mehr so
Jung
zum Braten
Preiselbeeren, genau, das wäre eigentlich gar nicht...
Diese Blutkapseln schmecken übrigens leicht nach rote Beete, falls noch wer will, also ich hätte noch ein paar.
Der Koch ging hinunter und sagte, das ist auch immer, es gibt immer diese Wiederholung in den Märchen, dass so das Gleiche immer wieder passiert und quasi in derselben Wortwahl, also der Koch geht schon wieder die Treppe runter und sagte, ach, die alte Frau Königin hat mich geheißen, dass
ja, das hat einen ganz praktischen Grund, warum da wiederholt wird.
Ja.
Die Sachen werden ja in der Regel, haben wir ja gesehen, mündlich vorgetragen und am besten auch in freier Rede. Und Wiederholungen helfen beim Memorieren. Also sowohl demjenigen, der sich dann die Erinnerung an den Text aufrufen muss, als auch für die Zuhörer.
Außerdem, wenn die Erzählerin schon etwas älter war und nicht mehr weiß, beim wievielten Kind sie jetzt gerade ist, dann kann sie dann einfach noch zwei oder drei dazu packen. Einfach ein paar mehr Soßenfarben und schon ist das Märchen wesentlich länger.
Stell dir auch vor, es gäbe keine Wiederholung, dann würde niemand überhaupt nur eine Ahnung haben, was wir vorlesen, wenn wir dauernd zwischen reinquatschen.
Also der Koch.
Man weiß ja auch nie, ob der Max jetzt wieder an derselben Stelle anfängt oder später durch die vielen Wiederholungen, oder?
Der Koch ging hinunter und sagte, ach, die alte Frau Königin hat mich geheißen, dass ich euch nun ein euer zweites kleines Söhnlein schlachten und kochen soll. Die junge Königin sprach, nimm noch ein Spanferkel und koch es, wie sie es gern haben will. Das ist, wir haben zwei Kinder, deren Leben gerettet wurden und von nicht allem wissen wir den Namen. Das ist
aber von den Ferkeln ja auch nicht, man muss ja auch gerecht sein.
Das stimmt.
Hat eigentlich, apropos Ferkel und Namen, hat eigentlich schon mal jemand bei diesen Brandenburger Biobauern sich ein Stück Schwein bestellt, wo man sozusagen das Schwein ersteigert und dann ein Foto von dem Zug schickt, bekommt und YouTube-Videos, wie es aufwächst.
Und einen Abschiedsbrief.
Ja, so ungefähr. Also die Idee dahinter ist irgendwie, dass du einen Bezug zu deinem Essen aufbaust. Fleisch mit Gesicht, genau. Schon Erfahrung
mit
jemand
mit Gesicht?
Ich habe das mal versucht, aber ich war zu langsam. Diese Schweine sind ultra schnell ausverkauft.
Achso, ich dachte gewachsen.
Ja, das sind Bio-Schweine, die brauchen ein bisschen.
Sind das diese Fleischwurst mit Gesicht? Gibt es da diese Fleischwurstscheiben mit Gesicht? Ist das das, was du meinst? Das ist nochmal was anderes.
Das sind wirklich, du kannst dein Schwein ersteigern und kriegst dann mit, wie das aufwächst und kriegst auch mit, wie das geschlachtet wird. Und dann gibt es halt irgendwie ein Glas Blutwurst, ein Glas Leberwurst, ein Schinken und so weiter.
Ich muss mal sagen, ich habe heute mal beim nicht so gesplättert wie der Björn Grau beim Essen.
Da fehlt noch ein bisschen, ne?
Ja. Gut.
Man müsste eigentlich noch, oder?
Spanferkel.
Nicht?
Das tat der Koch und setzte es der Alten vor in einer weißen Brühe und sie speiste es mit noch größerem Appetit. Jetzt ist nicht mehr lang, jetzt kann hier nicht mehr viel passieren. Endlich dachte die Alte, nun sind die Kinder in meinem Leib. Du willst nun auch die junge Königin essen. Okay. Rief den Koch und befahl ihm, die junge Königin zu kochen.
Ja, du zögerst?
Das war's.
Es handelt sich um ein Fragment.
Beim dritten Mal, ach so, habe ich die zweite Seite?
Das
hat man noch nie. Das ist, für
das
mich
ist ein Märchen mit einem unklaren Schluss.
Da ist wahrscheinlich, wie hieß sie, die Dorothea Viehweg ist wahrscheinlich wieder eingeschlafen oder sowas. Ich hatte das Gefühl, dass sie öfters mal während der Märchen einfach eingeschlafen ist, irgendwann wieder aufgewacht. Also Fragment, beim dritten Mal schlachtet der Koch eine Hirschkuh, Nun hat aber die junge Königin ihre Not, dass sie ihre Kinder vom Schreien abhält, damit die Alte nicht hört, sie seien noch am Leben und so weiter. Das und so weiter ist jetzt...
und so weiter, ja.
Offenes Ende, ja. Und dann ist irgendwas noch passiert und alle waren glücklich. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann schlachten sie bis heute.
Das zeigt nämlich auch, dass es so viele verschiedene Erzählstränge sind, die da zusammenkommen. Hier steht auch drunter in den Anmerkungen, stimmt überein mit einem Teil von Perrault's La Belle au Bois Dormant in Pentamerone, also in einem italienischen Buch, lässt eine eifersüchtige Frau gerade so den Koch rufen, um ihre Nebenbuhlerin samt ihren Kindern zu kochen. Der Eingang aber ist hier, wie in Dornröschen, von der gefährlichen Spindel und besonders schön und neu der Übergang beider Geschichten ineinander. Das heißt, das ist eigentlich typisch für Märchen, dass das ursprünglich nicht so ganz klar umrissene einzelne Werke sind, sondern die verschiedenen Motive gehen so durcheinander. Max, du lenkst ab, was machst du?
Das Blut fotografieren.
Twittern während der Vorlesung. Unglaublich.
So.
Halt, ich würde gerne nochmal sprechen über endlich dachte die Alte, so sind nun die Kinder in meinem Leib. Das ist doch ziemlich schrecklich, oder? Was? Wahre Liebe?
Liebe geht durch den Magen.
Interessante These. Liebe geht durch den Magen. Es ist ja auch so eine Art umgekehrter Gebärprozess, oder?
Aber sehr umgekehrt.
Ja, das ist aber, also das andere Ding ist, Feinde auslöschen gehört so zu dem urmenschlichsten, was es so an Hasstrieben gibt. Also ob jetzt, also mal kurz eine halbe Minute ernst zu werden, vielleicht erinnert sich jemand vor ungefähr 10 Jahren, als die Taliban in Afghanistan irgendwie diese riesengroßen Buddha-Statuen aus dem Fels gesprengt haben. Das ist genau das gleiche Prinzip. Wenn ich den Gegner auslöschen will, dann muss ich es ganz machen. Und eine Statue kann ich zerstören, aber den Menschen muss ich halt zur Not essen.
Mit brauner Soße.
So machen das ja auch die Löwen, oder? In den Rudeln, die beißen die Löwenkinder des Vorgängers tot.
Genau.
Ja, alles völlig normal. Man muss da nicht so zimperlich sein. Trotzdem ist das Märchen nicht in der zweiten Auflage aufgenommen worden.
Die Frage ist so ein bisschen, warum der Splatter rauszensiert wurde. Ich finde auch, man sieht so ein bisschen den Widerspruch in den Grimms selber, wenn sie in der ersten Auflage noch reinschreiben, hier über diese italienische Version, besonders schön ist der Übergang zwischen den Geschichten. Da haben sie die ästhetische Qualität von Menschenfresserei noch erkannt und dann übermannt sie aber irgendwie ihre Verantwortung als Germanistikprofessoren und Vertreter des deutschen Bürgertums und schmeißen diese Splatter-Geschichten einfach raus.
Professoren waren sie ja noch gar nicht, sie waren ja Anfang 20 oder Mitte 20 nachher. Jetzt zum nächsten. Nein, und noch nicht.
Ich wollte, ich finde wirklich extrem spannend bei Grimms Märchen sind immer die Frauenfiguren. Und weil Max vorhin schon gesagt hat, dass die Grimms die böse Schwiegermutter erfunden haben sozusagen, nur noch mal darauf hinweisen, dass eben in der italienischen Version des Märchens es nicht die Schwiegermutter ist, sondern da sind es zwei um den gleichen Mann konkurrierende Frauen. Also auch, beim französischen Märchen scheint es auch die Schwiegermutter zu sein, aber also, dass die Schwiegermütter schlimm sind, ist jetzt kein Naturgesetz des Märchens. Das ist offenbar vor allem in Deutschland und Frankreich so.
Es zeigt aber auch, dass ein grausames und blutiges Märchen komplett ohne Männer auskommt.
Der Koch. Hallo, wer ist denn umgebracht worden?
Achso, ja, stimmt. Stimmt, eigentlich ist das ja gar nicht so blutig. Sie werden ja gar nicht. Ja, gut.
Na, mal gucken, ob das zweite Märchen.
Jetzt kommen wir mal zum. Welche Version lesen wir denn?
Beide, glaube ich, oder wir haben Zeit. Ja. Genau, das nächste Märchen. Wir wechseln uns immer ab, Max und ich, beim Märchen vorlesen. Genau, ich muss jetzt wieder Mikros tauschen. Moment.
So. Sollen wir vielleicht mit der zweiten Version anfangen, weil die kompakter ist und dann die erste mit dieser feinen Moralität?
Ich finde ja, dass die zweite noch ekliger ist als die erste. Insofern würde ich mit der ersten anfangen. Aber
die zweite ist ziemlich konsequent.
Richtig, ja.
Und ich habe sie beide noch nicht gelesen.
Max wieder.
Okay, wollt ihr erst den harten Knaller oder erst die Moralnummer?
Ja, erst die erste. Nee. Hä? Erst der Knaller.
Wir haben eine halbe Stunde noch. Also, die sind beide nicht so lang. Also erst Moral oder erst Knaller? Okay. Dann bauen wir den Spannungsbogen sozusagen nach unten. Ja, logisch. Wie Kinder schlachtens miteinander gespielt haben. Was? Die wird scharf am Abgang.
Das ist die vom Boden, Max. Aber der ist nur...
Max ist Wurst vom Boden.
Blut, ich weiß nicht, wer hier geblutet.
Einstmals hat ein Hausvater ein Schwein geschlachtet. Das haben seine Kinder gesehen. Als sie nun Nachmittag miteinander spielen wollen, hat das eine Kind zum anderen gesagt, du sollst das Schweinchen und ich der Metzger sein. Ich bin halt relativ froh, dass mein Sohn nicht so drauf ist.
Unterbrichst du dich jetzt selbst, oder was?
Weil ich muss
wir haben unseren Einsatz verpasst,
Max.
Der Vorleser unterbricht sich schon selbst.
Du hast doch auch Kinder. Als Eltern hat man doch so einen gewissen Bias hier beim
Vorlesen. Es ist Vorlesen. So ein bisschen... Man hat so eine gewisse... Ja, das ist so ein komisches Gefühl.
Würdet ihr es euren Kindern vorlesen, nachdem jetzt, was da drin steht? Oder eher nicht so? Also... Würdet ihr da mit elterlicher Zensur einschreiten oder sagen, da müssen sich die Dreijährigen ihre Meinung schon selber bilden?
Also ich habe es meinem Sohn vorgelesen, er steht aufs Blatt. Er war dann doch ein bisschen wortkarg.
Und er hat vorhin noch auf eine SMS geantwortet. Also,
er lebt noch, er lebt noch. Ja, ja, also, er ist aber auch in so einem schwierigen Alter, wo man so, wo man ruhig ein bisschen Schreck vertragen kann.
Also ich glaube, dem Dreijährigen würde ich es nicht vorlesen wollen. Andererseits, sein erstes und Lieblingsmärchen war Hänsel und Gretel, was ja, wenn man es bei Lichte betrachtet, auch nicht so richtig, schon auch ne, mit Kinder braten und backen, das findet er völlig normal und harmlos. Das ist eins seiner Lieblingsgeschichten. Insofern, wahrscheinlich, wenn er 5 ist, kann man ihm die Schlachtgeschichten erzählen. Ja, also als die Kinder nun miteinander spielen wollten, hat das eine Kind zum anderen gesagt, du sollst das Schweinchen und ich der Metzger sein. Hat darauf ein bloß Messer genommen und es seinem Brüderchen in den Hals gestoßen.
Oh, heil, die heil, lieben heil. Kleinen.
Ja.
So direkt zur Sache gehen, so gleich in der ersten Szene, das kennt man sonst eigentlich nur von Quentin Tarantino. So erstmal als erstes ein bisschen... ausbluten lassen.
Das müssen wir für die nächste Lesung etwas optimieren, dass das Blut wirklich spritzt und nicht nur so rausfabert. Aber gut. Also jetzt, also Kind, Hals, Messer. Die Mutter, welche oben in der Stube saß und ihr jüngstes Kindlein in einem Zuber badete, hörte das Schreien ihres anderen Kindes.
Zuber.
Ja, du weißt, was ein Zuber ist.
Waschzuber. Nicht zum Zubereiten, sondern zum Waschen.
Ja, ja, ich weiß, was ein Zuber ist. Ich habe neulich in einem Zuber gegessen. In Tangermünde gibt es da ein Restaurant, wo man das machen kann. Da kann man sich in den Waschzuber setzen und mit heißem Wasser und dann sitzt man und isst oben Fleisch drauf. Das ist ganz großartig.
Was für Fleisch?
In welcher Soße?
Braune oder weiße?
Ja, ich frage also auch deshalb, weil also den Zuber, wer das wunderbare biografische Buch von Vincent Klink mal gelesen hat, wo er über seine Kindheit im Schwäbischen berichtet, bevor er dann Sternekoch wurde, der Eingangskapitel ist, wie sie zu Hause Schweine schlachten. Und es passiert natürlich ganz, ganz viel im Waschzuber. Ja.
Das wusste ich damals noch nicht, als ich in dem Zuber.
Die Mutter, welche oben in der Stube saß, übrigens auch, Entschuldigung, in der Name der Rose, die Verfilmung.
Jetzt hat er sich schon wieder unterbrochen, hast du das gehört?
Ja, aber auch da gibt es ja dieser dicke, fette Mönch, der wirklich aussieht wie so ein vollgemessetes Schwein, der wird ja auch wirklich blutig gestochen im Waschzuber ertränkt. Also diese Bilder von Schlachten und Waschzuber, da ist was dran. Die Mutter, welche oben in der Stube saß und ihr jüngstes Kindlein in einem Zuber badete, hörte das Schreien ihres anderen Kindes, lief alsbald hinunter und als sie sah, was vorgegangen, zog sie das Messer dem Kind aus dem Hals und stieß es im Zorn dem anderen Kind, welcher der Metzger gewesen, ins Herz.
Ganz klar Affekt, oder?
Ja, schon.
Ist im Affekt. Obwohl, ja.
Nochmal das Kind so als Metzger, das hat mich eben gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht, dass das Kind nochmal als Metzger bezeichnet wird, aber was den Metzger gespielt hat.
Hallo? Wir sind gerade ein bisschen leiser gemacht worden. Hört ihr uns noch? Ja? Okay, das
Habt
wird...
ihr irgendwelche Zwischenfragen? Ihr fragt gar nichts. Nee.
Das ahnt ich.
Ihr wollt wissen. Jetzt müssen wir auf die Folter spannen.
Danke. Darauf lief sie, also die Mutter, nachdem sie jetzt das zweite Kind umgebracht hat, alsbald nach der Stube und wollte sehen, was ihr Kind in dem Badezuber machte. Aber es war unterdessen in dem Bad ertrunken.
Immerhin unblutig.
Deswegen.
Und saubere Angelegenheiten, muss man sagen.
Ja.
Also es ist weniger schwierig, sauber zu machen als ne?
Ja.
Die Sauerei da unten.
Richtig.
Sauerei. Anschluss zum Märchen davor.
Ja. So, wie gesagt, es geht straight weiter. Deswegen dann die Frau so voller Angst ward, dass sie in Verzweiflung geriet, sich von ihrem Gesinde nicht wollte trösten lassen, sondern sich selbst erhängte. Der Mann kam vom Felde und als er dies alles gesehen, hat er sich so betrübt, dass er kurz darauf gestorben ist. Also von wegen und wenn sie nicht gestorben sind.
Und die Moral von der Geschichte?
Bade deine Kinder nicht. Oder so?
Ja, das, eigentlich ist das das Problem, genau. Sie hat ja ihre Aufsichtspflicht über die großen Kinder irgendwie vernachlässigt, weil sie das Kleine gebadet hat.
Wir sollten Udo Vetter hierher holen, der sollte erklären, wer jetzt hier in diesem Fall schuld war und wer nicht.
Das ist Udo Vetter, für die Menschen, die uns später zuhören oder das nicht wissen, ist einer der Menschen, die sich über Internetrecht sehr prominent äußern und der uns aber vielleicht auch bei der fahrlässigen Vernachlässigung der Aufsichtspflicht helfen könnte. Ja.
Wobei in der anderen Version, zu der wir gleich kommen, spielt das ja keine Rolle. Das heißt, es kann jetzt nicht ganz zentrales Motiv sein, die Aufsichtspflichtverletzung. Okay. Würde ich jetzt, aber vielleicht lesen wir die.
Ja.
Soll ich lesen?
Ich hatte gerade noch so einen Gedankengang, der ist mir jetzt aber entfleucht. Was passiert?
Willst du lesen?
Gut, dann liest du die zweite Version.
Also die zweitgelesene Version ist ja die, die hier als Märchen 1 ist. Ihr werdet sehen, dass es eine Variation ist. Sie heißt auch, wie Kinder schlachtens miteinander gespielt haben. In einer Stadt Franeker genannt, gelegen in Westfriesland, da ist es geschehen, dass junge Kinder, 5- und 6-Jährige, Also Hintergrundgeräusche?
Ich dachte, es wird wesentlich konkreter. Es geht um Stadtnamen,
genau.
Alter der Kinder. So, das ist, klingt
genau.
Schon ein bisschen mehr
Polizeireport. Es ist so ein bisschen wie ein Protokoll.
Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es eben kein Märchen, sondern eigentlich eine News ist. Ne?
Ja,
also
genau.
Panorama bei Spiegel Online.
Genau, Panorama aus dem Leben. Also in einer Stadt, Franeker genannt, gelegen in Westfriesland. So viel zum Thema alles in Nordhessen, das ist ja Westfriesland jetzt, ne?
Naja,
oder gut, wo liegt es?
Nördlich von Hessen, aber.
Ja, alles ist Nordhessen, genau. Da ist es geschehen, dass junge Kinder, 5- und 6-Jährige, Mägdelein und Knaben miteinander spielten. Soweit so normal, könnte man sagen, ne?
Oder? Jetzt könnte man sich auch schön so ein Aktenzeichen XY-Bild dazu vorstellen, wie so kleine Kinder und wo.
Genau, wo man dann denkt: Oh Gott, wie kann die Frau im Dunkeln alleine auf die Straße gehen?
Genau.
Sie ist ja selber schuld. Ah, dieses Geräusch. Wissen wir das?
Dazu müssten wir dem Computer jetzt sagen, dass er sein Musikabspielprogramm benutzen darf. Das
Nein, okay, gut. Ja, genau. Und sie ordneten ein Büblein an, das sollte der Metzger sein. Ein anderes Büblein, das solle Koch sein. Und ein drittes Büblein, das solle eine Sau sein. Die Frage ist ja, wer ordnet das an?
Das war ja die Geschichte, die ich vorhin erzählen wollte. Also mein Sohn spielt zum Glück nicht schlachtens, aber die spielen immer in der Kita Vater, Mutter, Kind. Und das Spannendste ist, wer Vater und Mutter sein kann, weil die dürfen nämlich über das Kind bestimmen.
Das ist ja für Kinder sowieso höchst interessant, wer ist der Bestimmer. Genau. Ich würde sagen, das ist eigentlich die Grundfrage.
Oh, ich
der
will Kinder, diesmal Schweinchen
wer ist
sein.
Der Bestimmer. Ne? Gut. Also es war ein Bestimmer, der sagte, welches die Sau und welches der Metzger ist. Und Unterköchin solle in einem Geschirrlein das Blut von der Sau empfahlen, dass man Würste machen könne. Der Metzger geriet nun verabredetermaßen an das Blütlein.
Wollt ihr noch? Wir haben noch Würstchen.
Wir haben noch Würstchen.
Ah, schön, es gibt willige Abnehmer.
Der Metzger geriet nun verabredetermaßen an das Büblein, dass die Sau sollte sein, riss es nieder und schnitt ihm mit einem Messerlein die Gurgel auf. Und die Unterköchin empfing das Blut mit ihrem Geschirrlein. Na, hat soweit jeder getan, was er tun sollte, ne?
Ja, was ich mich aber frage, wir haben jetzt in beiden Fällen wenn es darum geht, man spielt Schweineschlachten, ist der Tötungsakt aber das Halsaufschneiden.
Ja.
Wenn man heute aber Schweine schlachtet, ist der Tötungsakt der Elektroschock oder der Bolzenschuss, und das Halsaufschneiden ist ja erst der zweite Weg, um es ausbluten zu lassen. Und spannend wäre jetzt, wie man im 19. Jahrhundert Schweine getötet hat.
Ja, da waren noch Abbildungen, entweder mit Hammer oder mit Messer.
Also reines Aufschlitzen war schon...
Ja, ja, gibt's okay. auch. Und da gibt's ja irgendwie, da war so eine israelische, eine hebräische Version des Schächten, glaube ich, dass er sowieso aufhängen, aufschlitzen, ausbluten lassen. Ne? Aber im...
Und du meinst, so wurde in Deutschland früher auch geschlachtet? Also
ja,
in nicht hebräischen Haushalten sozusagen, nicht jüdischen Haushalten?
Ohne Bolzen.
Genau.
Dings.
Weiß jemand mehr über die Geschichte des Schweineschlachtens? Das,
keine
Experten. Wir tragen das nach.
Genau, im Faktencheck. Ein Ratsherr, der von ungefähr vorübergeht, sieht dies Elend. Er nimmt von Stund an den Metzger mit sich und führt ihn in das oberste Haus, welcher sogleich den ganzen Rat versammeln ließ. Sie saßen all über diesen Handel und wussten nicht, wie sie ihm tun sollten, denn sie sahen wohl, dass es in kindlicher Weise geschehen war.
Das hat so ein bisschen was vom zerbrochenen Krug.
Ah, was war das noch?
Naja, diese Geschichte von Kleist, wo sie alle eben um den Gerichtssaal des zerbrochenen Krugs zu Rate sitzen müssen und der Dorfrichter Adam aber einen Konflikt zwischen Recht und Moral hat. Und das kriegen wir hier jetzt auch.
Ja, nur dass der zerbrochene Krug...
Ja, jetzt kein getötetes Kind war, schon klar.
Ein geschnitztes Kindlein ist.
Die Dorfgerichtsbarkeit, die sich um die Frage Recht oder Moral kümmern muss... Kommt hier auch vor.
Man sieht auch, wie wichtig so Rollenverteilung ist und ob, welche Rolle man so zugewiesen bekommt. Ne?
Weil?
Ja, wenn man jetzt die Rolle des Schweines kriegt.
Ja, dumm gelaufen.
Dumm gelaufen. Einer muss es sein. Einer unter ihnen, ein alter, weiser Mann, gab den Rat, der oberste Richter solle einen schönen roten Apfel in die Hand nehmen, in die andere einen rheinischen Gulden, solle das Kind zu sich rufen und beide Hände gleich gegen dasselbe ausstrecken. Nehme es den Apfel, so soll es ledig erkannt werden, nehme es aber den Gulden, so solle man es töten. Dem wird gefolgt, das Kind aber ergreift den Apfel lachend, wird also aller Strafe ledig erkannt.
War das jetzt das Märchen?
Das war jetzt das Märchen.
Ah.
Also das Kind ist tot, aber man hat jetzt noch so
aber
die
Schuldfrage.
Ja, naja, also was da passiert, ist ja so ein bisschen, Sie sagen, wenn es das Ganze aus Habgier gemacht hat, dann würde es...
So wurden die umgebracht.
Das, ja, sauber. Also die Frühform des Bolzenschusses, einmal drauf.
Einmal drauf.
Das hat ja so ein bisschen Klinikcharakter. Die OP-Show machen wir
gleich. War das schon vorbei?
Nee. Hier ist so ein kaltes, weißes Licht jetzt angegangen. Also das Ding ist ja, Sie überlegen sich ja offenbar, ist dieses Kind schuldfähig? Und dann sagen Sie, wir machen einen Test. Es ist nicht ganz so fies wie die Hexentests der frühen Neuzeit. So die Nummer, du kriegst 20 Kilo Steine an die Beine und wenn du schwimmen kannst, dann bist du eine Hexe und wenn nicht, dann bist du freigesprochen. Haha. Ist ein bisschen fairer.
Hm.
Ja, das war so. Micha lacht, aber du machst das immer noch so, das ist schön. Nein, Sie testen dieses
Schuldfähigkeit.
Kind. Genau, Schuldfähigkeit. Und da ist offenbar sich ja nicht für...
Bei uns so auch, entschuldige, es war mit Messer.
Ja.
Auch mit Messer oder mit Hammer.
Und da das Kind sich ja offenbar nicht wie ein Erwachsener verhält und habgierig ist, sondern sich bedürfnisorientiert verhält, was so ein bisschen wie bei Hans im Glück war. Also Hans im Glück hatten wir im Winter mal besprochen, ist deshalb total spannend, weil er dauernd Sachen tauscht und dabei jedes Mal finanziell einen riesen Verlust macht, aber für seine Bedürfnisse genau das Richtige tauscht.
Und ja.
Also dieses Kindliche, das Kindliche, mich interessiert mein Bedürfnis, das hilft dem Kind jetzt Kind zu bleiben, deshalb wird es nicht bestraft, sondern bleibt schuldunfähig.
Ja, es kann ja auch nicht aus Habgier oder aus Kalkül getötet haben, weil dann hätte es ja wahrscheinlich auch die Gulden genommen. Ne?
Ach so, das habe ich jetzt falsch verstanden. Ich dachte, das wäre so hinterm Rücken quasi und dann musste es einer auswählen und hat Glück gehabt sozusagen, aber...
Kriegt beides
und, genau. Und hat die freie Wahl, was es nimmt und weil es so doof ist und den Apfel nimmt, hat es ein Recht zu überleben.
So unschuldig.
Ja, so unschuldig. Ja. Ah ja, das war das Wort.
Du bist ein elender Materialist.
Ja.
Unglaublich. Ja.
Aber das geht jetzt gar nicht, oder was?
Wir können versuchen, das Video zusammen.
Ich glaube, wir können auch langsam machen, oder?
Wir haben noch ein Video. Wir können noch.
Wir versuchen noch zu einem Punkt zu kommen, wo wir eventuell noch zum Abschluss ein schönes Video zeigen. Ich hoffe, dass der Ton vom Rechner kommt.
Vielleicht können wir auch das Publikum fragen, erstmal, welche Version ihr besser fandet.
Genau, welche Märchenversion war denn schöner? Die straight nach vorne, die so einfach alle umbringt, oder die Moralgeschichte? Wer ist für die Moralgeschichte? Wie lange war die Moralgeschichte? Ja, geht. Okay, Moral 3, und wer ist für die straight nach vorne?
Ja,
die klare Mehrheit.
Finde ich auch.
Psst.
Wir haben doch hier die
Urheberrechtsfragen.
Wir haben doch gesagt,
Sekunden.
Es gibt, das Werk kannst du nicht festnageln. Da arbeiten so viele dran, das sieht man doch.
Genau. Genau, wäre das.
Das Intro zum. Intro könnten wir jetzt vielleicht sagen. Wir freuen uns.
Ich hätte es jetzt historisch gemacht.
Ja, bitte.
Das Spannende ist ja. Danke. Das Spannende ist ja, dass wir gesehen haben, diese Märchen, die wir euch heute präsentiert haben, die kriegt ihr nur noch, wenn ihr historische Erstauflagen euch besorgt, weil die Grimms diese Schweinereien irgendwann rausgenommen haben, weil sie halt dem Zeitgeist und den Zensurvorstellungen, den Moralvorstellungen gesprochen haben. Das ist das eine. Das andere ist, Menschen finden sowas seit jeher geil, sonst gäbe es das nicht in Märchensammlungen, sonst gäbe es keine Tarantino-Filme, sonst gäbe es keine Splatter-Movies und so weiter.
Und
da kommen wir jetzt zu dem Massenmörder Harman aus den 20ern. Mach's lauter am Lauterknopf.
Hat auch einen Gehilfen. Kranz ist dieser junge Mann. Dieser lockte mit Behagen alle jungen Mädchen an.
Was falsch ist, er hat junge Jungen umgebracht.
Warte nur ein Weilchen. Bald kommt Harman auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Hackefleisch aus dir.
Ja, da ist auch irgendwo bei der Slideshow, jetzt sieht man nicht mehr, ne? Das Original Hackebeil.
Aus dem Hintern macht er Speck.
Aus deinem Hintern macht er Speck. Also schon wieder das Schwache.
Ja, ja, schon wieder. Man macht hier Würste.
Und den Rest, den schmeißt er weg.
So, also das war jetzt die schöne Geschichte von Harman, dem Massenmörder, der aus den historisch Jungs aus Hannover, genau, alles Gute aus Hannover. Also historisch hat er Jungs umgebracht in dem Lied Mädchen, und dann werden die eben auch zu gutem Essen verarbeitet. Das heißt, dieses ganze Thema, das geht weiter. Harman war real in den 20ern, das Lied stammt aus den 60ern.
Ja, es gibt ganz viele Varianten davon. Also das war sehr, sehr beliebt anscheinend.
Und es war...
Ja,
In Hannover singt man es auf den Straßen. Immer noch, bis heute. Schön. In den 60ern jedenfalls, die uns ja bis 68 so ein bisschen als spießig rüberkamen, war dieses Lied 10 Wochen in Westdeutschland in den Top 10. Also man sieht immer wieder, dieses Gesplatter hat sein Publikum. Und es ist offenbar das böse Bürgertum, was es immer wieder einhegen will. Aber wir wehren uns. Wir splattern weiter.
Ja. Da würde ich sagen...
Vielen Dank.
Wir bedanken uns.
Fürs Zuhören. Ah, da gibt es noch eine Frage.
Ja. Ja.
Also die Frage war gerade, ob die Bundesprüfstellen das schon mal überlegt haben zu indizieren, die Märchen. Ich glaube, sie wissen einfach nicht, was es da gibt da draußen. Das ist so mein Gefühl.
Es ist ja auch so, dass Grimms Märchen eigentlich so unwidersprochen heiliges Kulturgut sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Urheberrechtsfrage stellt, die könnte man ja zum Beispiel auch da nicht gut beantworten. Ja, also... Das wäre schon schön, sowas mal durch diese klassischen aktuellen Kulturraster mal überprüfen zu lassen. Ja, das schon, alle Beteiligten. Ja, Selbstzensur sozusagen.
Genau, das wird in den späteren Versionen, ist das dann alles nicht mehr da oder eben massiv entschärft. Also so die späteren Auflagen könnt ihr dann euren Kindern vielleicht doch vorlesen. Die ersten jetzt nicht ganz unbedingt. Aber es ist auf jeden Fall alles... Kommt auf die Kinder an. Aber es ist auf jeden Fall alles zu finden bei der Wikipedia. Da stehen die wirklich alle einwandfrei da. Das ist ganz großartig.
Auch natürlich was damit zu tun, dass das, glaube ich, eher Geschichten sind, die sich Erwachsene in der Spinnstube erzählt haben und jetzt nicht unbedingt abends zum Einschlafen ihren Kindern. Aber weil das das Label war, mit dem dann die Grimms das verkauft haben, Marketing, ne? Wir kriegen es besser verkauft als Kinder- und Hausmärchen mit Illustrationen, da passt das dann wieder nicht.
Genau, und aber auf nochmal deine Frage mit der Indizierung. Es gibt Reprints der Erstauflage, die sind frei im Handel. Also offenbar ist da wirklich noch niemand draufgekommen. Doch, also du kannst... Du könntest ja mal die Prüfstelle drauf ansetzen. Es wäre durchaus lustig, ob sie sich trauen, Grimms irgendwie zu indizieren. Das wäre spannend.
Und hier diese Kasseler, dieses Kasseler Handexemplar, das ist ja auch das sind beide Erstauflagen. Also der erste Teil ist von 1812, der zweite von 1815. Und das ist ja die Erstauflage. Also da kann man auch alles auf jeden Fall noch nachlesen. Unter Kasseler Handexemplar könnte man ja bei den
Geschichten Schweine. Das stimmt. Hier vorne im Publikum sagt jemand, dass die Kassler Handausgabe der Grimms ja auch was mit Schwein zu tun haben könnte.
Ach so, Kassler, ja.
Genau.
Ja, das kann kein Zufall sein. Ja gut.
Vielen Dank.
Bedanken wir uns.
Und genau, und solange die Bundesprüfstelle die Märchen noch nicht eingezogen hat, werden wir sie weiter vorlesen. Tschüss und viel Spaß heute noch.
Tschüss.